mit Schaf verglichen. Ein bisschen. Aber wir haben einen guten Hirt. Und ich will das Kapitel, wie ihr seht, da vorne eigentlich in drei Abschnitten lesen. Das heisst im Vers 21, Vers noch nicht fertig. Aber dort hören wir dann einfach auf. Ich lese zu Anfang mal im Johannes Kapitel 10, Verse 1 bis 6. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter, und die Schafe hören auf seine Stimme, und er ruft seine eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme des Fremden nicht. Dieses Gleichnis sagte ihnen Jesus, sie verstanden aber nicht, wovon er zu ihnen redete. Und wenn ich das so für mich habe gelesen und angeschaut, habe ich mir nachher gefragt, wäre noch gut, wenn es für sie gehen. Ja. Kennen wir die Stimme vom Hirt? Da steht es, die Schafe kennen seine Stimme, darum folgen sie ihm ja nachher. Er kennt uns, er ruft die mit Namen und er führt die raus. Woher? Das lesen wir eigentlich im Psalm 23. Er führt uns auf grüne Aue und zu stillen Wasser. Eigentlich zur Nahrung und zur Ruhe. Und das ist für mich ein Bild für die stille Zeit. Hören wir die Stimme vom Hirt in der stillen Zeit? Ich meine jetzt gar nichts Übernatürliches. Aber ich meine, wenn du das Wort Gottes lesest, berührt das dein Herz? Findest du Ermutigung oder Ermahnung oder Erbauung oder Trost? Oder anders gefragt, hast du auch Lieblingsverse, die dir irgendwie bleiben hängen? Ich denke, wir haben alle irgendwo Lieblingsverse. Kennst du einen davon auswendig? Ich habe noch einen Tipp für Lieblingsverse. Ich habe das schon einmal erzählt. Hosensackverse. Weil ein Vers, der auf einem Zettel schreibst, der hat so einen kleinen Ort Platz, dann kannst du das in Hosensack tun. Die Frauen dürfen so ins Handtäschchen nehmen. Der, den ich jetzt gerade habe, ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und die meinen kennen mich. Johannes 10, 14. Wie ihr merkt, ich habe einen Heimvorteil. Der Vers ist aus diesem Kapitel. So Verse, wo einen berühren, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich habe von einem Vater gehört, wo sein dreijähriger oder noch nicht mal dreijähriger Kind sein Bub verloren hat, auf eine ganz tragische Art, dass er, ja, vom Schmerz überwältigend war und er hat eine Geschäftsreise nach Amerika vorgehabt. Und dann hat er gesagt, soll ich jetzt wirklich gehen? Meine Frau allein lassen, in diesem Schmerz und ich im Schmerz und irgendwie. Er hat es nie mehr ausgehalten und hat gesagt, ich gehe. Dann ist er nach Amerika gegangen und ist dort in seinem Hotelzimmer gesessen. Am Morgen hat er Andacht gemacht, stille Zeit. Und dann hat er Geschichte gelesen vom 12-jährigen Jesus im Tempel aus Lukas 2. Und auf die verzweifelte Frage von den Eltern oder auf den Vorwurf sogar, hat Jesus ihnen geantwortet, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und diese Worte haben den Vater dort in seiner Situation enorm tröstet. Für ihn war klar, Gott hat meinen Sohn bei sich wollen, in seinem Haus. Offenbar war seine Zeit auf dieser Erde erfüllt. Obwohl er noch ganz klein war. Aber jetzt soll er in dem sein, was sein Vater ist. Was unserem himmlischen Vater ist. Er hat Frieden und Trost bekommen durch das Wort, weil das Wort aus der Bibel, wo ja schon über 2000 Jahre alt ist, das hat sein Herz berührt. Es hat ihn sogar angefangen zu heilen. Und als er mir das so erzählt hat, hat das bei mir zwei Reaktionen ausgelöst. Erstens Staunen. Staunen darüber, wie das Wort Gottes uns berühren kann, unsere Herzen einen Schmerz heilen und uns verbinden kann. Wir werden noch lesen in einem Vers, dass Gott uns auch heilet und Wunden verbindet. Und das Zweite war auch Staunen darüber, was Gott manchmal für Wort braucht, um jemanden zu trösten. Auf diesen Vers wäre ich jetzt ganz sicher nicht gekommen. Und weder der Vater noch ich würde jetzt aus diesem Vers ein Dogma machen, eine Lehre und sagen, wenn jemand Liebes verliert in der Familie, dann kannst du ihm diesen Vers hier aus Lukas 2 vorlesen. Der muss halt jetzt bei Gott im Himmel sein. Ich weiss nicht, ob das passen würde. Es wäre der Vers völlig zum Zusammenhang ausgerissen. Hier geht es um Jesus, er ist im Tempel und er ist in dem Gebäude, wo man Gott ehren soll und wo man von Gott reden soll. Und das macht er jetzt hier. Jetzt kann ich es doch nicht einfach auseinanderreissen aus diesem Zusammenhang. Ich nicht, aber Gott schon. Er kann irgendwo ein Wort nehmen und mit dem unser Herz berühren. Ich muss nicht meinen, das hilft an einem anderen auch noch in einer ähnlichen Situation. Vielleicht, vielleicht nicht. Gott kann das. Irgendein Wort aus dem Zusammenhang, wo uns plötzlich unser Herz berührt und uns in einer ganz schwierigen Zeit kann helfen. Ich weiss nicht, ob ihr wisst, dass auf der NGU eingeprägt steht, auf dem Einband, man sieht es fast nicht, es wäre unten in dem weissen Oval dort, Gott spricht. Heute. Und das hat mich fasziniert, die drei Wörter. Das ist, wo wir noch die Kapellenübungen hatten, auf jedem Flyer gestanden. Gott spricht. Heute. Sein Wort mal 3000, 3500, 2000 Jahre alt sein, gewisse Teile davon. Spielt keine Rolle. Wenn ich es lese, es redet. Heute noch. Wenn ich will, darauf hören. Erwartest du in der stillen Zeit, dass Nahrung überkommst? Dass Gott zu dir redet, dass das Wort dein Herz berührt. Wenn das nicht erwartest, wieso machst du überhaupt stille Zeit? Dann bringt es ja gar nichts. Die Bibel will unser Herz berühren, klar. Passiert nicht jeden Tag. Und vor allem nicht jeden Tag gleich stark. Aber wenn es dich nie berührt, dann machst du irgendetwas falsch. Machst es wahrscheinlich zu mechanisch oder zu gewohnheitsmässig. Oder bist noch beduselt. Noch halb im Schlaf. Könnte ja sein. Aber wenn wir es wirklich nötig haben und Gott suchen, dann lässt er sich finden. Und er wird zu uns reden. Und noch etwas. Es steht da hier, er kennt uns, ruft uns mit unserem Namen, wir hören auf seine Stimme. Und der Psalm 23 sagt dann noch, er führt mich auf rechter Straße. Aber man muss die Stimme schon kennen und hören. Für dass man ihm nachfolgen kann und dass man auf der rechten Strasse bleibt. Also wollen wir, wenn ich es so darf sagen, die Ohren von unseren Herzen spitzen, dass wir hören, was Gott uns durch sein Wort will sagen. Das führt mich zum zweiten Punkt. Ich bin der gute Hirte. Es gibt noch andere offenbar, die da in die Schafhürden hineinkommen und wo Interesse haben an diesen Schafen. Es gibt den Dieb. Der will stehlen, töten, verderben. Es gibt Räuber. Es gibt Fremde. Dem seine Stimme kennen sie dann nicht. Es gibt den Mietling. Ein anderes Wort für den wäre ein Lohnknecht. Und der kommt einfach Lohn über für Schafshüten, aber die Schafe sind ihm ziemlich gleich. Er will seinen Lohn. Und wenn der Wolf kommt, die Gefahr kommt, der rennt er davon und lässt die Schafe sein. Ich lese Verse 7 bis 15 aus Johannes 10. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte, und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht, und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt, gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Es ist interessant, dass sich Jesus hier auf zwei Arten vorstellt. Er ist nicht nur der gute Hirte, er ist auch noch die Tür. Er ist nicht die Tür zu den Schafen, er ist die Tür für die Schafe. Durch die Türe durch muss man gehen. Später lesen wir den im Johannesevangelium: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber dass man auf den Weg kommt, muss man zuerst durch die Tür. Und das ist auch er. Er führt uns auf den richtigen Weg. Durch ihn, durch sein Erlösungswerk, kommen wir auf einen guten Weg. Und wer durch die Tür hineingeht, steht, der wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der irrt nicht mehr orientierungslos in der Gegend der Sonne. Er ist gerettet, hat aber gleich Freiheit. Er kann ein- und ausgehen. Und er hat Nahrung. Darf ich es zur Nahrung mal so sagen? Er hat jetzt wirklich gute Bio-Nahrung. Völlig giftfrei. Aber Türe ist wichtig. Und das lesen wir eigentlich in den Sprüchen. Man muss Türe finden und durch sie hineingehen. Nur so kommt man auf den Weg der Erkenntnis. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Oder ein bisschen weiter in den Sprüchen. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Einsicht und Weisheit kommt erst durch Gott und durch sein Wort. Darum ist stille Zeit auch so wichtig, dass wir die Nahrung finden, wo uns Einsicht und Weisheit gibt. Türe ist also sehr wichtig. Ein Beispiel dazu. Ich habe ja ein E-Bike, mache ab und zu eine Velotour und dann bin ich in der schönen Emmittal, fahre ich den Alpen. Feld, Wald, Wiese, das ist einfach schön im Emmittal, tatsächlich. Und dann bin ich da so ein Teersträssli darauf gefahren, auf einen Hocker rauf. Und von dort oben sieht man die ganze Alpenkette, das ist fantastisch, aber plötzlich steht ein Schaf auf der Strasse. Ich bin ja nicht Schafhirte, aber da habe ich gleich gemerkt, da ist etwas Leeres. Und dann habe ich so ein bisschen rumgeschaut und sehe rechts ein Weid. Tatsächlich mit einem Gatter, mit einem Tor. Aber das war zu gewesen, hat alles in der Ordnung ausgesehen und es hat Schafe in dieser Weide gehabt. Ich hatte es also nicht mit einem Einbrecher, sondern mit einem Ausbrecher zu tun gehabt. Dann habe ich angehalten, das Velo abgestellt und mal mit dem Schaf anfangen zu reden. Und dann bin ich langsam aufs Zu, habe so die Hand ein bisschen vorgestreckt, so ein bisschen neu, und das ist tatsächlich auf mich zugekommen. Dann habe ich gedacht, oh super, das könnte funktionieren. Es hat eine Glocke angehabt und als es noch genug war, konnte ich es wirklich anlängen. Das erste Mal ist es so zurückgezuckt, das zweite Mal konnte ich es anlängen und dann habe ich es packt am Band von der Glocke. Das hätte ich nie machen sollen. Das war falsch. Es würde da in der Bibel stehen. Er geht vor ihnen her. Ein Schaf schleifst nicht in der Gegend rum. Vor dem musst du hergehen. Oder gut Hirt. Der zerrt dich auch nicht irgendwie in der Gegend der Sonne. Er geht vor dir her. Beziehung zu dem Hirt ist eine Liebesbeziehung in erster Linie vom Hirt zu dir. Und eine Vertrauensbeziehung von dir zu dem Hirt. Aber da wirst du nicht einfach umgeschleift. Wenn nicht willst du gehen, dann bist du selber geschuld. Dann stehst du am Schluss am letzten Ort. Es geht um Liebe und Vertrauen. Ich habe Glück gehabt. Schäfli, das ist dann gleich wieder gekommen. Ich bin ihm dann ein bisschen davongelaufen, habe ihn gerufen und so, hella, hella und so Zeug, oder? Ich war froh, ich bin allein gewesen, hat mich niemand gehört, sonst hätten die gedacht, er ist auch ein bisschen hella, hella. Dann bin ich zu dem Tor und habe dort weiter noch ein bisschen hella, hella gesehen. Das ist gängig, wie näher kommt, wo ich mich umdrehe, sehe ich ungefähr das. Das ist ein anderes Bild, oder? Jetzt sind alle Schafe von der Weide, jetzt sind auch zum Tor gekommen, weil ich dort habe gerufen, oder? Aber ich habe mittlerweile gewusst, dass man mit einem Schaf machen muss, dass es weggeht. Einfach das Tor aufgetan und bin auf die zu, dann sind sie gegangen. Und dann habe ich wieder gerufen, den Mangeren, und das ist dann reingekommen, dann bin ich schnell raus, wieder zu. Und meine Velotour mit einem guten Gefühl können weiterführen. Jetzt ist es wieder innerhalb vom Zaun gewesen. Es ist durch die Türen rein, in die Sicherheit. Komischerweise, hat die Schafe halb das Gefühl, das Gras auf der anderen Seite vom Hag wäre auch besser. Ich weiss nicht, warum das Schafe so gedacht hat. Ich habe das Gras dort angeschaut, das war auf beiden Seiten gleich gut gewesen. Also probiert habe ich nicht. Manchmal sind wir auch so. He? Wir haben das Gefühl, auf der anderen Seite vom Hag, wo Gott uns steckt, wäre es besser. Dort hat es ein paar Kräutchen, die ich auch noch probieren will. Und dann tun wir uns verletzen. Dann geben wir uns in Gefahr. Auf dieser Strasse war es durchaus nicht sicher. Und darum stellt sich Jesus hier eben auch noch vor als guter Hirt. Der gute Hirt, der kennt seine Schafe. Und die Schafe kennen ihn, das war ja mein Problem, sonst wäre es vielleicht einfacher gegangen. Das Schaf, der hat meine Stimme noch nicht kennt. Aber beim guten Hirt geht es so weit, dass er sogar sein Leben ließ für die Schafe. Dann habe ich so gedacht, ja, das ist zwar schön, aber ein toter Hirt nützt dem Schaf nicht mehr. Und jetzt haben wir ein unheimliches Vorrecht. Wir haben einen Hirt, der ist so gut, dass er sein Leben gelassen hat, um unsere Schuld zu sühnen. Er hat mit seinem Leben für unsere Sünden gezahlt. Und dann ist er auferstanden. Wir haben einen lebendigen Hirt. Der ist da. Er ist lebendig. Er kann uns führen. Er ist für uns durch den Tod. Das ist fantastisch, dass er für mich, für dich, für unsere Schuld hat gezahlt. Und für das hat er müssen sterben. Wir lesen da in den Versen 17 und 18, lesen die schnell voraus. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Das ist ganz verrückt, dass er das hat. Er hat sein Leben klar, er hat genug Macht gehabt, sich nicht von den römischen Soldaten gefangen nehmen, sich nicht auszupeitschen, sich nicht kreuzigen. Er hat noch vom Kreuz oben runter können, wie man ja gespottet hat, wenn Gottes Sohn ist, dann komm jetzt runter. Aber er hat es nicht gemacht. Er hat sein Leben klar. Und 3 Tage später hat er es wieder genommen. Er lebt. Christus ist auferstanden als Erstling von allen. Und wir dürfen einisch auch auferstehen und werden dürfen bei ihm sein, wenn wir seine Vergebung angenommen haben. Das ist unsere Sicherheit. Und in dieser Zwischenzeit ist er im Himmel, macht uns dort den Platz parat, eine Stätte, Johannes 14,1-3, und er ist unser Fürsprecher beim Vater, 1. Johannes 2,1. Und er wird wiederkommen, um uns zu sich zu nehmen, damit auch wir dort dürfen sein, wo er jetzt ist. Und der gute Hirt, der tut noch etwas. Im Hesekiel Kapitel 34, ganz ein schönes Kapitel, tut Gott zuerst die Führer von seinem Volk rügen und tadeln, weil sie das Volk eben nicht führen, wie man Schaf soll führen, sondern ausnutzen. Sie tun das Schwache nicht stärken, sie tun das Verwundete nicht verbinden, sie haben keine Sorge zu denen, die man müsste jetzt ein bisschen aufpassen auf sie, sondern sie tun sie unterdrücken und ausnutzen zu ihrem eigenen Vorteil. Und da steht, da ja, Entschuldigung, ich lasse dich drücken. Ich selbst will meine Schafe weiden und sie lagern, spricht Gott, der Herr. Das Verlorene will ich suchen und das Verscheuchte zurückholen und das Verwundete verbinden. Das Schwache will ich stärken, ich will sie weiden, wie es recht ist. Das ist fantastisch. Der gute Hirt schafft recht, er sucht das Verlorene, er holt das Verscheuchte zurück, er verbindet das Verwundete und er stärkt das Schwache. Er will mit uns einen Friedensbund machen und uns sicher wohnen. Das steht dort in dem Hesekiel 34 noch weiter, wenn man das Kapitel liest. Dann habe ich mich gefragt und gesagt, es ist noch schade, steht das so schön im Alten Testament? Gilt jetzt das nur für die Juden oder gilt das auch für uns? Natürlich gilt es auch für uns. Da im Johannes 10 steht das jetzt, es wird ein Hirte und eine Herde sein. Ich lese die Verse 16 bis 21. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater und weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Da entstand wiederum eine Spaltung unter den Juden um dieser Worte willen und viele von ihnen sagten, er hat einen Dämon und ist von Sinnen. Weshalb hört ihr auf ihn? Andere sagten, das sind nicht die Worte eines Besessenen. Kann denn ein Dämon Blinden die Augen öffnen? Und da nehmen sie natürlich Bezug aufs Kapitel 9, wo die Heilung von dem Blindgeborenen steht, wo ganz ein klares Zeichen war auf den Messias. Dass ein Rabbiner durch Gebet den Blinden wieder sehend machen könnte, hätte man noch fast in Betracht ziehen können. Aber dass ein Rabbiner einen kann sehend machen, der schon blind geboren ist, das ist nach dem Talmud nicht möglich. Wenn so einer wieder sehend wird, dann hat Gott gewirkt. Ein klares Zeichen, das diesem Kapitel vorausgeht. Ich denke, es gibt eben genug Gründe, dass man an Gott glauben kann, wenn man nur will. Wir leben heute nach seiner Auferstehung. Wir wissen, dass das wahr ist, dass er Vollmacht hatte, sein Leben wieder zu nehmen. Das hat man damals noch nicht gewusst. Das war vor seinem Tod und vor seiner Auferstehung. Möglicherweise hätte es dann auch noch nicht geglaubt. Aber heute können wir das glauben. Und dann hat man es können glauben aufgrund von all den Werken, die Jesus schon gemacht und gewirkt hat. Darum wollen wir uns zu denen halten, die es glauben. Weil die Frage ist heute gleich. Kann man die Worte da in der Bibel ernst nehmen und so nehmen, wie sie sind? Oder sind das Märchen? Gehört das ins Gebiet der Sagen und so? Und wir wissen, es ist Wahrheit, weil es unser Herz berührt. Und darum möchte ich eigentlich schließen mit einigen Versen aus dem 2. Petrus 3. Interessanterweise steht dort im 2. Petrus 3 nichts mehr von Schaf, nichts mehr von Joden, nichts mehr von Christen. Dort steht ganz ein anderes Wort. Dort steht Geliebte. Und das finde ich so schön. Ja. Im 2. Petrus, Kapitel 3, lesen wir zuerst Verse 8 bis 9. Da steht, dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung seiner Wiederkunft hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Das ist eine wunderschöne Verheißung. Vielleicht habt ihr euch auch schon gefragt, letztens auf meinem Besuch hat mir eine Frau das gesagt. Wie lange schaut Gott dem Elend auf dieser Erde noch zu? Wann kommt er endlich wieder? Begreiflich, die Frage. Habe ich mich auch schon gefragt. Dir vielleicht auch. Aber der Herr zögert die Verheißung von seiner Wiederkunft nicht raus. Er wartet aus Gnade zu, weil er nicht will, dass jemand verloren geht, sondern dass jeder Raum zur Buße hat. Das will Gott. Warum? Dieses sollt ihr nicht übersehen, Geliebte. Weil wir Geliebte sind von Gott. Er will, dass möglichst viel dürfen gerettet werden. Oder 2. Petrus 3,14. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, dass Jesus wiederkommt, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Und die letzte Bibelstelle, die wollen wir noch anschauen, gerade ganz da auf der Folie. Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, Wiederkunft von Jesus, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Ich finde es schön, wie der Petrus seinen zweiten Brief abschließt mit dem 3. Kapitel, wo mindestens 4-mal das Wort Geliebte drinnen vorkommt. Wir haben einen guten Hirt, der uns vorangeht, der uns führen will auf unserem Weg zu grünen Auen, zu stillen Wasser, auf der rechten Strasse. Ihm wollen wir uns anvertrauen. Ich will noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für das Bild vom Hirt und seinen Schaf. Danke von ganzem Herzen, dass du ein guter Hirt bist, der uns kennt, jedes mit Namen. Du kennst uns ganz genau. Du weisst, was wir brauchen. Du weisst, was uns Not tut. Und du willst uns führen. Auf grüne Aue, so stille Wasser, auf rechter Strasse. Danke von ganzem Herzen dafür. Mögest du uns das Vertrauen schenken, den Glauben stärken, dass wir nicht anfangen zu zweifeln und freudig deine Wiederkunft erwarten. Und der Tag, wo wir einig werden dürfen, bei dir sein, an dieser Stätte, wo du uns vorbereitest. Wir loben und preisen die heiligen Namen dafür. Amen.